Ja, liebe Gemeinde, heute steht das Predigtthema oder die Verse stehen in Matthäus 8, Vers 24 bis 27. Und ich habe das Ganze, ich habe meine Predigt, die ich vorbereitet habe, mit dem Titel überschrieben: Wer ist dieser? Ja, ich hatte eigentlich geplant, weil heute der erste Advent ist, irgendwie auch ein weihnachtliches Thema zu nehmen und passend irgendwie zum ersten Advent. Und habe mich darauf auch vorbereitet, bin aber irgendwie immer hängen geblieben und habe gemerkt, geh doch wieder zurück zu dem Thema, das du als erstes irgendwie im Sinn hattest. Und ich glaube, dass das auch ja, das Richtige ist. Genau. Ich fange an und lese uns als erstes den Predigttext. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ja, und ich habe meine Predigt in diese drei Punkte unterteilt: bedroht vom Sturm, Hilfe, rette uns und der Herr über Wind und Meer. Und bevor ich starte, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Die handelt von einem Familienvater, der auch an Jesus geglaubt hat. Und der auch bekehrt war und der hat versucht, gottesfürchtig zu leben. Und er hat versucht, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Familienvater. Und wir würden sagen, das ist ein ganz guter Kerl eigentlich. Ja, und dann ist aber was Schlimmes passiert. Seine Frau ist krank geworden. Er konnte weniger arbeiten deswegen. Und ja, dadurch sind sie dann auch in finanzielle Not geraten. Job, Haushalt, Finanzen, Familie, Kinder, ja, das Ganze lastete nur auf ihm und er fühlte sich hilflos und ja, total überfordert. Und auch die Leute um ihn herum, die haben ja alle Erwartungen an ihn. Ja, und auch diese Erwartungen, die drückten noch so die letzte Kraft aus diesem, ja, Familienvater heraus. Und die Stürme des Lebens, die sind über ihn hereingebrochen und ja, er hatte große Angst, dass er ertrinkt. So oder so ähnlich erleben Männer, Frauen und auch unsere Kinder, ganz besonders zur Zeit, diese Sorgenkämpfe, die treiben ganz viele Menschen zur Zeit um. Krankheit, Sorgen, Verantwortung, finanzielle Not. Ja, wir alle sind irgendwie ein Stück weit davon bedroht, manche mehr, manche weniger. Und wir wünschen uns ja gerade in diesen Nöten so dringend Hilfe. Ja, mein erster Punkt: bedroht vom Sturm. Ja, ziemlich kräftige Stürme bedrängen das Lebensboot des Familienvaters. Und obwohl der Herr Jesus auch in seinem Boot sitzt und er ihm vertraut, hat er Angst und er sehnt sich nach Hilfe. Er wünscht sich das ganz dringend. Und ihm kommt das so vor, dass sein Herr und sein Retter, dem er ja eigentlich vertraut, schläft. Ja, oder zumindest er greift noch nicht ein. Ja, und so geht es nicht nur diesem Familienvater, sondern so geht es auch den Jüngern im Bibeltext. Wir haben davon gelesen, dass sie Angst haben. Und ich musste lachen, als ich diese Sachen hier vorbereitet habe. Das ist wirklich unglaublich. Man findet immer wieder Parallelen zum Leben heute. Trost, Ermutigung, Ermahnung. Wir finden alles in diesem, ja, in dieser Schrift, in dieser Bibel. Wir können uns da immer wieder finden. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also alles, was dort steht, hat einen Sinn für uns. Ja, und auch ihr kennt wahrscheinlich solche Situationen wie der Familienvater, dass ihr bedrängt seid von Not und von Angst und von, ja, den Stürmen des Lebens. Jetzt frage ich mich, wer, oder wir können uns mal fragen, wer ist dieser Familienvater? Und er ist ein Mann. Er ist ein Mensch und er ist ja seiner Menschlichkeit unterworfen. Seiner Erschöpfung, seiner Angst, Müdigkeit, Hilfe und er ist absolut hilfebedürftig. Er braucht Hilfe. Und das geht nicht nur so diesem Familienvater, sondern auch den Jüngern im Bibeltext. Auch sie haben Angst und sie sind auch ihrem menschlichen Wesen unterworfen. Müdigkeit, Angst, Sorgen, Erschöpfung. Und wisst ihr, jeder Mensch ist abhängig von Hilfe. Jeder Mensch braucht Hilfe. Und wenn das jemand abstreitet, dann glaube ich, dass dieser Mensch wahrscheinlich am allerdringendsten Hilfe braucht. Ja, aber in diesem Boot der Jünger, da ist ja noch eine andere Person. Und auch in dem Lebensboot des Familienvaters ist ja auch noch eine andere Person. Und das ist sein Herr, dem er sein Vertrauen ausgesprochen hat. Und ich wollte mir mal anschauen mit euch, wer ist dieser? Wer ist dieser, der mit ihnen in dem Boot ist? Ja, und in dem Bibeltext ist er bei seinen Jüngern, aber er schläft. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wer ist dieser? Und ich fing an bei seinem Namen. Sein Name sagt so einiges über ihn. Jesus. Und das ist nicht nur irgendein Name, irgendwie schöne Laute aneinandergereiht, die sich schön anhören, sondern sein Name ist das, was er wirklich ist. Das ist seine Identität, das ist sein Charakter. Jesus bedeutet, Jahwe rettet, der ewige Gott rettet. Als Mensch war dieser Jesus auch menschlich, natürlich nur bis auf die Sünde. Der Herr Jesus hat nie gesündigt, bis zum Schluss. Aber auch er kannte Hunger, er kannte Angst, er kannte Trauer, er kannte Freude. Und wie wir das im Bibeltext lesen, er kannte auch Müdigkeit, weil er schlief. Ja, und obwohl er so viele menschliche Dinge an sich hatte, wusste er doch, dass sein Vater sich um ihn kümmert. Er hatte dieses absolute Vertrauen und er konnte in diesen Stürmen schlafen. Aber der Herr Jesus, der war, ich weiß nicht, es gibt keinen zweiten, der so aushalten, durchhalten, ertragen konnte und so ein Vertrauen hatte. Da gibt es, glaube ich, keinen zweiten. Aber ich glaube, in diesem Bibeltext geht es dem Herrn darum, in dieser Situation ging es auch dem Herrn Jesus darum, um den Hilferuf seiner Jünger, dass sie ihn um Hilfe rufen. Und in Matthäus 7, Vers 7 lesen wir davon und dort sehen wir, dass der Herr Jesus gebeten werden will. Er will, dass wir ihn um Hilfe bitten. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ja, das steht in Matthäus 7, Vers 7 und 8. Und auch Jakobus 4 spricht auch davon, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das ist schon mal der wichtige Schritt, ihn um Hilfe rufen, ihn bitten. Ja, und ich will nochmal darauf zurückkommen, wer ist dieser in diesem Boot? Der Herr Jesus liebt es zu helfen. Er macht das wirklich gerne. Und er liebt die Menschen. Wirklich unbeschreiblich. Den Vers kennen wir alle. Johannes 3, 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er liebt diese Menschen so sehr und er will ihnen so sehr helfen, dass es ihm ja das sogar wert war, dass er seinen eigenen Sohn dafür gegeben hat. Und in Jesaja 41, Vers 10 lesen wir auch davon, dass der Herr uns helfen will. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, so ist der Herr. Er will uns wirklich helfen. Das macht ihm Freude. Er macht das gerne. Und wenn wir in den Evangelien lesen, dann lesen wir von seinen Taten und von seinen Wundern, die er getan hat, um den Menschen zu helfen. Johannes 5, Vers 5 und 6 ist auch noch ein Vers, den ich lesen möchte. Da hat der Herr auch geholfen und er fragt diesen Menschen auch, ob er Hilfe will. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Also er nimmt sich wirklich den Menschen an und er fragt sogar: Willst du gesund werden? Und letztendlich hat er diesem Menschen auch geholfen und hat ihn geheilt. Ja, und jetzt frage ich dich: Willst du auch Hilfe vom Herrn? Brauchst du auch Hilfe vom Herrn? Willst du auch, dass er dich aus deinen Lebensstürmen rettet? Dann musst du ihn um Hilfe rufen. Und wenn der Herr Jesus vielleicht auch noch nicht in deinem Lebensboot sitzt, brauchst du Rettung auf deiner Todesfahrt? Weil genau das ist das Ziel, das du erreichen wirst, wenn der Herr Jesus nicht in deinem Boot sitzt und das Steuer übernimmt. Und deswegen sage ich dir, ruf ihn um Hilfe, am besten wirklich sofort. Das ist kein Spiel. Ja, mein zweiter Punkt ist: Hilfe, Herr, rette uns. Ja, der Herr Jesus will, dass wir ihn um Hilfe bitten. Und Gott will, dass wir zu ihm sprechen, dass wir beten, dass wir uns, wenn wir Not haben, an ihn wenden und dass wir, wenn er uns dann Hilfe geschenkt hat, dass wir ihm dafür auch danken, für diesen Trost und für die Hilfe. Bei der Bekehrung übergeben wir unser Leben an den Herrn Jesus. Und da sprechen wir ja alle, die es schon gemacht haben, die haben ja ein Gebet gesprochen. Und euer Gebet sah wahrscheinlich anders aus als das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Aber im Grunde ist es nur ein anderer Wortlaut. Der Inhalt wird sich wahrscheinlich ähneln. Und ich möchte das noch einmal vorlesen und möchte euch noch mal zeigen daran, dass wir in diesem Gebet auch Eigenschaften Gottes sehen, die wir ausrufen dabei. Wir beten dann zum Beispiel: Du bist Gott und ich vertraue dir, dass du meine Sünden wegnimmst, weil ich bereue und weil ich Buße getan habe. Ich vertraue dir, dass du mein Schöpfer und dass du mein Erhalter bist und dass du für mein Leben den besten Plan hast. Du bist und du schenkst Ruhe und Frieden und Geborgenheit und Sicherheit. Und in diesem Gebet steckt ganz viel drin, was Gott ist, was seine Eigenschaften sind. Dieses "Du bist Gott", wenn wir das beten, dann erkennen wir seine Autorität an, dass er Gott ist, dass er der Herr über alles ist. Und das steht schon in 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott. Das möchte der Herr, dass wir anerkennen, dass er Gott ist, dass er die Autorität über unser Leben hat. Und dass wir ihm unser Vertrauen aussprechen. Ich vertraue dir. Das wird schon im Psalm 27, Vers 14 gesagt und eigentlich die ganze Bibel hindurch. Er möchte, dass wir unser Vertrauen auf ihn, ja, dass wir ihm vertrauen. Vertraue auf den Herrn. Sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. Da wird es sogar doppelt noch betont. Das zeigt die Wichtigkeit, wie wichtig dieses Vertrauen in ihn ist. Ja, ich vertraue dir, dass du meine Sünden wegnimmst. Das lesen wir in 1. Johannes 1, 29. Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden der Menschen wegnimmt. Das hat er Jesus gemacht am Kreuz, als er für uns gestorben ist. Da hat er uns diesen Weg für uns geschaffen, dass wir Sündenvergebung haben können, wenn wir bereuen und wenn wir Buße tun. Auch das sagt einiges über ihn, wer er ist. Ich vertraue dir, dass du mein Schöpfer und Erhalter bist. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir: Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er ist der Schöpfer. Und ein Vers weiter, in Vers 17: Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch derjenige, der diese ganze Schöpfung am Leben erhält. Ohne ihn ist Ende. Wenn er sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Wenn er sagt, Leben soll entstehen, dann entsteht Leben. Er ist der Schaffer, er hat die Macht dazu. Ja, und ich vertraue dir, dass du für mein Leben den besten Plan hast. Das lesen wir in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Auch das sagt einiges über den Herrn aus, dass wir ihm wirklich vertrauen können und dass er ja, unser Leben ja, zum Besten bringen will. Du bist und du schenkst Ruhe und Frieden, Geborgenheit und Sicherheit. Dazu möchte ich uns zwei Verse vorlesen, die genau das sagen, dass wir bei ihm Ruhe und Frieden, Geborgenheit und Sicherheit finden. Jesaja 9, Vers 5 lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Er ist der Friedefürst, der König des Friedens. Er schenkt Ruhe und Frieden. Bei ihm ist wirklich der wahre Inbegriff von Ruhe und Frieden zu finden. Und Geborgenheit und Sicherheit. Beim Vater, dort findet jeder, bei seinem Vater, dort findet jedes Kind Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist er für uns, er ist unser Vater. Und in 1. Mose 49, Vers 10 lesen wir, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Shiloh, das hatten wir mal in der Erbauungsstunde, bedeutet, ist das hebräische Wort für Ruheort oder Ruhebringer. Und das ist ein messianischer Vers, der schon ausgedrückt hat, dass ganz Israel gewartet hat auf den Ruhebringer, auf den Ruheort, auf den Shiloh. Und das ist der Herr Jesus, das hat sich in ihm erfüllt und wird sich noch endgültig erfüllen. Wenn er kommt, dann wird ja die perfekte Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit und Frieden herrschen. Ja, und wisst ihr, diese Sachen, die wir hier lesen können, wer der Herr ist, wie er ist, und ja, das sollte auch in uns verankert sein, dass wir uns das klar machen. Ja, dass wir ihm vertrauen können, dass er für uns sorgt, dass er auf uns aufpasst und dass er der Herr über alles ist. Und das sollte Teil von uns werden, damit uns die Lebensstürme nicht aus dem Boot werfen können. Nasse Füße, glaube ich, werden wir trotzdem immer noch bekommen. Das haben auch die Jünger. Wir haben gelesen, die Wellen sind über sie hereingebrochen. Und ich glaube, das wird so lange sein, bis der Herr Jesus uns zu sich geholt hat. Ja, das werden wir trotzdem, diese nassen Füße werden wir trotzdem bekommen. Aber der Herr ist da und er wird uns nicht ertrinken lassen. Das wollte ich euch damit sagen, auch wenn wir nass werden und nasse Füße bekommen, aber er wird uns nicht ertrinken lassen, so wie er die Jünger auch nicht hat ertrinken lassen. Das hat er uns versprochen und der Herr hält jedes seiner Versprechen. Matthäus 28, Vers 20 lesen wir eins dieser Versprechen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Darauf können wir uns verlassen, dass er bei uns ist, bis zum Ende. Und auch Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wisst ihr, Geschwister, schon der Vers alleine, der müsste uns eigentlich genau in so einen ruhigen Schlaf wiegen, wie das beim Herrn Jesus war in diesem Boot. Eigentlich müssten wir uns hinlegen können und sagen, ach, danke Herr, ich weiß, dass alles gut wird. Ja, ich will noch mal zu meiner Geschichte vom Anfang kommen, von diesem Familienvater. Was würdet ihr unserem Bruder, der in dieser Not gefangen ist, was würden wir ihm raten? Er ist total überfordert und er ist von diesen Lebensstürmen wirklich massiv bedroht. Aber was würden wir ihm raten? Ja, wisst ihr, bildlich steht dem wahrscheinlich das Wasser schon bis über die Knie. Nicht nur die Füße sind nass, sondern wirklich das Wasser geht bis zu den Knien. Und wir könnten zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 13 zitieren und sagen, lieber Bruder, Du weißt, der Herr legt uns nie mehr Last auf, als wir tragen können. Könnten wir machen. Oder wir könnten auch sagen, lieber Bruder, ich muss dir sagen, überprüfe dein Fundament. Hast du auf Sand gebaut? Aber wisst ihr, das wäre echt richtig mies. Das wäre ziemlich lieblos. Das wäre richtig lieblos und hochmütig von uns, wenn wir einem Bruder oder einer Schwester in Not mit solchen Floskeln irgendwie kommen. Wisst ihr, Paulus sagt auch in 1. Korinther 10, Vers 12, wer meine zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist gefährlich. Ja, wenn unser Bruder Angst hat zu ertrinken, dann lasst uns ihm doch gemeinsam beistehen. Das wäre die richtige Antwort, dass wir ihm beistehen. Die Jünger, die waren in dieser Bibelgeschichte auch nicht allein. Die waren zusammen. Die waren gemeinsam dieser Gefahr ausgesetzt. Ja, und so geht das auch uns. Auch wir haben Geschwister um uns herum. Ja, und die Gemeinde, die ist eine Gemeinde. Und die Gemeinde ist ein Leib. Und wir sitzen in einem Boot. Nicht jeder hat sein kleine Yacht oder Boot, sondern wir sind zusammen. Wir machen das zusammen durch. Und solchen Geschwistern, die in Not sind, und das wird auch heute so sein, unter uns werden sicherlich einige sein, die Sorgen regelrecht schon auffressen. Diese ganzen Dinge, die um uns passieren, die Menschen werden immer liebloser, die Sachen in den Läden werden immer teurer, die Energiepreise machen uns Sorgen, weil der Versorger uns geschrieben hat. Und das muss man auch zugeben und man muss sich dann auch an Geschwister wenden und um Hilfe rufen. Ruf den Herrn Jesus um Hilfe und ruf die Geschwister um Hilfe. Und wir müssen füreinander da sein, dass wir gemeinsam auch den Herrn um Hilfe rufen. Nicht nur ich zu Hause in meinem kleinen Zimmer rufe, Herr, hilf, sondern sagen, Alarmo, mein lieber Bruder, lass uns doch zusammenrufen. Ich bin schwach, hilf du mir, komm, wir beten zusammen. Und dann rufen wir gemeinsam den Herrn um Hilfe und beten, hilf meinem Bruder, hilf mir. Helf uns doch, unser Schöpfer, unser Erhalter der Welt, du kannst das. Du hast alle Gewalt, du kannst das. Und wisst ihr, der Herr Jesus wird ganz sicher Rettung schenken, wenn wir so zusammenstehen und wenn wir so uns füreinander einsetzen und wenn wir ihn so um Hilfe rufen. Wir stehen in Verantwortung, uns um unsere Geschwister zu kümmern. Es geht nicht nur immer um uns alleine, das geht um die Gemeinde. Und wir sollten, ja, wie die Bibelstellen das schon sagen, die Lasten des anderen tragen. Wir sollten füreinander beten. Wir sollten aber auch gemeinsam traurig sein. Und wir sollten aber auch gemeinsam uns freuen und uns danken, wenn Gebete erhört wurden. Weil wir sind ein Leib. Ich möchte noch ein paar Bibelverse zu diesen Punkten lesen. Zum Beispiel Galater 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ja, und Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Das ist nicht nur einfach so, ach, sprecht mal ein kleines Gebet zwischen den ersten Semmel und dem zweiten Kaffee irgendwie, sondern wirklich füreinander beten und flehen, das hat wirklich was mit Einsatz zu tun. Und wir sehen, dass die erste Gemeinde früher das schon gemacht haben, dass Paulus seine Brüder bittet, gemeinsam einzustehen und gemeinsam im Gebet zu kämpfen. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Das fand ich richtig schön. Petrus wurde um Christi willen verhaftet und saß dort in diesem Gefängnis. Und die ganze Gemeinde saß zusammen und betete inständig für ihn zu Gott. Die haben sich wirklich angenommen und die haben wirklich durchgebetet. Ich stelle mir das manchmal vor, ich weiß nicht, ob es so war, aber die saßen bestimmt bis spät abends zusammen und haben wirklich, ja, gefleht und gebetet und Gott um Hilfe gerufen. Das finde ich schön. Und Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. diese Gemeinschaft, die war dieser ersten Gemeinde so wichtig, die kamen zu den Gottesdiensten, die kamen zu den Gebets- und Bibelstunden, die kamen zum Abendmahl. Ja, und die haben gemeinsam gebetet. Das gehörte wirklich zum alltäglichen, ja, wie sagt man das? Usus? Das war normal für sie, dass man gemeinsam betet. Ja, das fand ich schön. Ja, nochmal zu Matthäus 8, diese Geschichte mit den Jüngern im Boot und mit Jesus dort. Die Jünger, die dort saßen, dort steht, dass sie Angst hatten und dass sie den Herrn aufgeweckt haben. Und wisst ihr, das waren keine Angsthasen, die Jünger. Das waren richtige Kerle, das waren richtige mutige Männer. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, wissen wir, das waren Fischer. Und ja, die ganze Geschichte, die findet statt auf dem See Genezareth. Ja, und diese Fischer, die da mit in diesem Boot waren, die haben wahrscheinlich mehr Zeit auf dem See verbracht als zu Hause. Die kannten diese Stürme und die kannten schon heftiges Unwetter, aber selbst die hatten richtig Angst um ihr Leben. Ja, und sie rufen zu ihnen: Rette uns, Herr, wir kommen um. Und wisst ihr, das ist mir auch ganz groß geworden in der Vorbereitung. Dieses Rufen um Hilfe, das sind so wichtige Worte, die Jünger da gesprochen haben. Rette uns, Herr, wir kommen um. Die Jünger, die haben erkannt, dass sie sich selbst nicht retten können. Das haben die gecheckt. Die Natur, die kann kein Mensch beherrschen. Das können die Menschen auch heute nicht, auch wenn sie schon, wer weiß, wie weit sind in der Wissenschaft. Aber wirklich beherrschen können sie das nicht. Wind und Wellen, das unterliegt kein Menschen. Wind und Wellen gehorchen nur dem Schöpfer, der sie geschaffen hat, ihm allein. Johannes 1, Vers 1 bis 3 lesen wir davon. Und jetzt weiß ich nicht mehr. Johannes 1 bis 3, habe ich was falsch gemacht? Habe ich nicht aufgeschrieben. Aber das macht nichts. Ich glaube, ich habe es hier. Lese ich aber. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Johannes 1, Vers 1. Ach ja, den dritten Vers wollte ich euch vorlesen, genau. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er ist derjenige, der das geschaffen hat und ohne ihn wird das auch nicht bleiben. Das ist für ihn geschaffen, durch ihn und er erhält das alles am Leben und die Natur gehorcht ihm. Ja, ich will nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Familienvater vom Anfang. Ja, was können wir dem einen Augenblick. Ja, Geschwister, ich wollte sagen, lass uns das nochmal lernen, dieses um Hilfe rufen und nicht flüstern und dass wir aufmerksam zuhören und beobachten, ein Auge dafür haben, wie es den Leuten um uns herum geht, dass wir darauf schauen und wie es unseren Geschwistern geht und lasst uns ja auch aktiv uns gegenseitig unterstützen und ja gemeinsam den Herrn um Hilfe rufen. Ja, und mein dritter Punkt ist, der Herr über Wind und Meer. Ja, der Herr über Wind und Meer. Ja, vielleicht ist die Not einzelner Geschwister die Lektion der ganzen Gemeinde. Vielleicht ist es aber auch eine Prüfung für den erschöpften Familienvater ganz persönlich. Ja, vielleicht ist das auch beides. Wir wissen nur, dass der Herr das zugelassen hat oder es zulässt. Und wir wissen aber auch, dass alles in der Hand des Herrn liegt. Er hat das alles in der Hand. Und ich weiß, dass er Hilfe schenken kann. Aber wie er Hilfe schenkt und wann er Hilfe schenkt, Das wissen wir nicht. Das weiß nur er ganz alleine. Aber ich habe mir nochmal die Frage gestellt, wer ist dieser? In der Bibelstelle lesen wir, dass er fragt, warum die Jünger Angst haben, warum sie so ängstlich sind. Ja, mit meinen Worten irgendwie sagt der Herr zu ihnen, habt doch keine Angst, ich bin da, ich bin bei euch und ich bin wach, ich helfe euch. Und der Herr Jesus nennt seine Jünger in dem Bibeltext ihr Kleingläubigen. Die Jünger, die hatten schon einiges gesehen, wozu der Herr fähig ist. Die haben gesehen, wie er Wunder getan hat und wie er seine Macht bewiesen hat. Die waren ja eine längere Zeit schon mit ihm unterwegs und haben vieles gesehen. Und ja, für mich liest sich das ganz oft ja so ein bisschen hart, wenn der Herr Jesus diese sagt, ihr Kleingläubigen. Aber der Herr hat sie ja nicht ungläubig genannt, sondern kleingläubig. Er hat gesagt, dass ihr Glauben noch klein ist. In Markus 4,31 vergleicht der Herr Jesus das Himmelreich mit einem Senfkorn. Und ich glaube, dass es so auch mit dem Glauben ist. Am Anfang mag der Glauben vielleicht noch klein sein, aber wenn der Herr das Wachstum schenkt, dann wird der Glaube wachsen. Und so wie auch der Baum wächst zu einem großen Senfbaum, Senfstrauch. Wir Menschen, wir neigen ganz oft dazu, dass wir in Panik verfallen und ja, dass wir vergessen, wozu der Herr fähig ist und wer er ist. Das passiert uns ganz oft. Ja, und wir vergessen dann oft auch, ja, in solchen Situationen, ja, wer er ist. Und dann nimmt die Angst Überhand bei uns. Und wir vergessen, dass Gott, der Allmächtige, unser Vater ist, dass ihm alles möglich ist und dass der Herr Jesus für uns einsteht und dass er für uns betet und dass wir seinen Geist haben, dass der in uns wohnt. Also Gott selber wohnt in uns. Ja, und der Geist Gottes, der will Jesus verherrlichen und nicht unsere Angst, die in uns ist. Unserem Gott, dem ist alles möglich, Geschwister, alles. Der Herr Jesus, der war bei der Schöpfung des Universums dabei und beteiligt. Er ist das Wort. Und wenn er schon diese ganze Welt schaffen konnte, das ganze Universum, und wenn ihm Wind und Meer gehorcht, dann doch auch die Leute, die die Energiepreise bestimmen oder solche kleineren Dinge, die werden ihm auch gehorchen. Ich möchte lesen Kolosser 1, Vers 16. Oh, ist nicht schlimm, das macht nichts. Das ist nicht schlimm, ich habe das auch hier. Ja, das ging nicht mehr. Aber das macht nichts, das ist nicht schlimm, das ist eh das Endbild. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und er hat in ihm sein Ziel. Alles muss ihm gehorchen. Alles muss ihm gehorchen. Dann möchte ich noch Psalm 33, Vers 6 und 7 lesen. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In den riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir uns das nochmal so verdeutlichen, dass alles durch ihn geschaffen wurde und dass durch ihn alles erhalten wird, dann vertrauen wir ihm doch auch viel mehr, weil wenn er so eine Macht besitzt, dann besitzt er doch auch die Macht, über unsere Lebensstürme zu herrschen. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben und er hat es auch wieder genommen. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und es zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Selbst der Tod hat keine Macht über ihn gehabt. Er wird herrschen und er wird wiederherstellen und der Jesus wird auch neu schaffen. Und das hat er seinen Jüngern bewiesen, als er dem Sturm und dem Wind und dem Wasser befohlen hat, still zu sein. Und die haben gesehen, dass die Natur ihm gehorchen muss. Ja, und eben genau so die Stürme und die Wellen die den erschöpften Familienvater vom Anfang bedrohen. Auch diese Lebensstürme müssen dem Herrn gehorchen. Wenn er sagt, jetzt ist Ruhe, dann ist Ruhe. Und auch alle Stürme und alle Feinde, die dich jetzt bedrohen und von denen du bedroht wirst, alle Sorgen und alle Leute, die gegen dich arbeiten, sie müssen sich auch seinem Wort beugen und still werden, wenn der Herr Jesus sagt, jetzt ist genug. Wisst ihr, liebe Geschwister, der ewige Gott, der ist auf unserer Seite und ihm unterliegt alles. Er ist der Allmächtige, der Allwissende und der Allgegenwärtige Herr und Gott. Und das ist er für alle Ewigkeit. Ja, ich will zum Schluss nochmal beleuchten diese Frage, wer ist dieser also? Auf der einen Seite habe ich euch erzählt, wer diese Menschen sind, wer dieser Mensch ist, der Familienvater oder auch die Jünger. Sie brauchen Hilfe und sie schreien danach und sie sind schlau, wenn sie das machen. Das nennt man weise, wenn sie wissen, dass sie hilflos sind und dass sie Hilfe brauchen, weil sie sonst ertrinken und sterben werden. Aber auf der anderen Seite möchte ich zum Schluss nochmal die Hauptperson erwähnen, um die sich alles dreht, die alles in seiner Hand hat. Und das ist der Retter selbst, der uns retten will, der unser Vertrauen möchte und der sich für uns in den Tod gegeben hat. Der Herr Jesus, der selber Ruhe und Frieden ist. Und der Herr, der schenkt uns Sicherheit und Geborgenheit. Das will er uns schenken. Unser Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt, das ist der Herr Jesus. Ihm muss die Natur, die Stürme und das Wasser gehorchen. Er ist der Herr über Wind und Meer. Er allein ist unsere Hoffnung. Und lasst uns auf ihn schauen und ihn um Hilfe rufen, wenn wir ja, das irgendwie aus dem Blick verlieren. Lasst uns wenigstens an das erinnern, dass wir ihn um Hilfe rufen dürfen und er wird Hilfe schenken. Ja, Amen. Amen. Ja. Das mache ich. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass wir immer wieder, ja, wenn uns Sorgen und Ängste so belasten, wenn uns diese Lebensstürme so bedrohen, Herr Jesus, dass wir wissen, dass wir zu dir kommen können und dass dir alles untersteht, Herr. Darauf dürfen wir uns verlassen. Du bist der Herr auch darüber und dein Wort zählt und alles muss still werden. Ich bitte dich, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der gerade Not durchmacht und Sorgen durchmacht, Herr Jesus, hilf du ihm und mach du, dass diese Botschaft, dass er nach Hilfe rufen darf und ja auch gemeinsam das mit Geschwistern hier tun darf, dass das in seinem Herzen Platz findet oder in dem Herzen der Schwester, dass sie dich um Hilfe rufen und sich Hilfe suchen, Herr Jesus, weil wir wissen, du hilfst gerne. Segne jeden Einzelnen und sei du bei uns, Herr Jesus. Danke für alles, Herr. Amen.
Amen.